Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Wir melden uns heute wieder mit einer neuen Folge aus unserer Energiereihe und es soll mal wieder um Photovoltaik gehen. Dazu haben wir schon ein paar Folgen gemacht, auch mit speziellen Unterthemen und so weiter, aber es hat sich doch in letzter Zeit da noch ein bisschen was getan. Da gibt es ein paar Änderungen, deswegen wollen wir das ganze Thema einfach nochmal von vorne kurz aufräumen und auf so ein paar spezielle Sachen wie beispielsweise das sogenannte Spitzenlastgesetz und so weiter noch ein bisschen genauer eingehen, was sich da eigentlich getan hat und was sich da tut. Wir sind heute in der Klimaschutzagentur Tübingen und da ist bei uns Felix Schneider, Energieberater eben dieser Agentur. Hallo Felix.
Hallo Niklas.
Und mein Kollege Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, der leitet dort die Abteilung Bau und Wohnenergie, ist auch mit nach Tübingen gekommen. Hallo Matthias.
Hallo zusammen.
Ich sag mal, wer vielleicht schon mal hier reingehört hat, der hat eine ungefähre Vorstellung davon, was eine PV-Anlage ist und wie sie funktioniert. Mittlerweile ist das vermutlich auch jedem ein Begriff. Aber Felix, vielleicht holst du uns mal alle ab und sagst nochmal so ein paar grundsätzliche Sachen dazu, PV-Anlagen, wenn wir das jetzt meinen, wovon sprechen wir da?
Ja, also bei einer PV-Anlage haben wir natürlich mittlerweile die unterschiedlichen Größenordnungen, das heißt Stecker-Solaranlagen und, sag ich mal, Dach-PV-Anlagen. Es gibt natürlich auch Freiflächenanlagen, soll ja jetzt nicht das Thema sein, aber egal was, grundsätzlich habe ich Module, PV-Module, die dann über ein Kabel an einen sogenannten Wechselrichter angeschlossen werden. Der Wechselrichter speist dann ins Stromnetz einer Wohnung, eines Hauses ein und hat dann über den Zähler eben den Anschluss auch an das öffentliche Netz. Und ob ich jetzt zwei Module habe und das über einen Stecker mache, habe ich eine Steckersolaranlage oder ich lasse es eben im großen Stil auf dem Dach installieren, dann habe ich eben eine Aufdachanlage mit entsprechend mehr Leistung.
Okay, was daraus dann so kommt an Leistung, dahinter steckt, dazu kommen wir dann, glaube ich, später nochmal. Aber jetzt so grob die Überlegung, ich habe ein Einfamilienhaus, ich bin Mieter, ich wohne in einer Wohnung. Was sind so die ersten Schritte, worüber mache ich mir Gedanken, wenn ich eine PV-Anlage auf meinem Haus haben möchte?
Ja, also der Gedanke ist ja natürlich erstmal gut, da so anzufangen. Geht grundsätzlich darum, habe ich Dachflächen? Also habe ich die möglichen Flächen zur Verfügung? Das ist genauso wie beim Mieter. Habe ich überhaupt einen Balkon, der entsprechend gut ausgerichtet ist? Habe ich die Möglichkeit, da was dran zu machen? Ist es irgendwie stark verschattet? Habe ich den großen, solitär stehenden Baum, den ich hoffentlich nicht wegsägen will dafür? Und dann mache ich mir natürlich Gedanken, was habe ich denn so für einen Stromverbrauch, für Preise? Dann kleiner Werbeblock, lasse ich mich beraten zum Vorhinein. Was ist denn da möglich für eine Leistung? Wie sieht meine Elektroinstallation aus? Ist die einfach auch schon 50 Jahre alt? Muss da was gemacht werden? Und dann gibt es diverse kleine Rechner, vielleicht auch schon eine Beratung, wo man einfach mal abschätzen kann, was denn da so für eine Autarkie rauskommt, das heißt für eine Unabhängigkeit, also wie stark kann ich mich selber versorgen? Und da ist natürlich auch immer die Frage, Batteriespeicher, habe ich den Platz dazu, wo mache ich das hin? Jetzt mal bezogen auf einen Einfamilienhaushalt, egal ob Wohnung oder ob auf Haus.
Also es sind eine ganze Menge auch technisch-bauliche Voraussetzungen sozusagen, um die es erstmal geht. Dann kommen wahrscheinlich noch ein paar Gesetze, Regelungen und so weiter dazu. Gibt es in Baden-Württemberg da ein paar spezielle Sachen noch zu beachten?
Ja, in Baden-Württemberg ist ganz speziell, es gibt, glaube ich, einige wenige Bundesländer, wo es eine PV-Pflicht gibt. Bei uns ist das so, wer ein Haus neu baut, der hat auch die Auflage, dort mindestens 60% der besonnten Fläche zu belegen. Und bei einer grundlegenden Dachsanierung ist das auch so. Also wer einzelne Dachziegel reparieren muss, dann trifft das noch nicht zu. Aber wenn ich die Dacheindeckung erneuere, dann muss ich da auch entsprechend mir um eine PV-Anlage Gedanken machen. Das ist im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg so geregelt.
Okay, und jetzt hast du schon gesagt, ich meine, es gibt große Mietshäuser, es gibt Einfamilienhäuser, es gibt dann die Balkonanlagen. Wie kann ich denn überhaupt feststellen, welche Leistung ich brauche auf meinem Dach? Wovon hängt das ab? Also weil je nachdem, wie viel Dachfläche ich habe oder wie stark die Module sind, kann ich relativ viel oder wenig Strom daraus gewinnen.
Ja, das kommt darauf an, ob ich eben auch als Einfamilienhausbesitzer beispielsweise sage, okay, ich möchte erstmal nur einsteigen, wie funktioniert das? Und dann bin ich mit so einer Steckersolaranlage relativ schnell begrenzt. Also da hat man sich mittlerweile auch zum Glück mit guten Gesetzesänderungen darauf beschränkt zu sagen, 800 Watt darf ich maximal über eine Steckdose einspeisen, 2000 Watt darf an Modulleistung da sein. Ein Modul hat ungefähr 2 Quadratmeter Fläche, 400, 450 Watt Leistung. Und die Module sind die gleichen wie bei einer Aufdachanlage, nur bei der Steckeranlage bin ich halt eben dahingehend begrenzt und dann geht es halt darum, mal Ziegel zählen oder in den Hausplan gucken und schauen, was aufs Dach passt. Aber das Thema ist schon, wenn ich bei Steckersolaranlagen wenig Leistung habe, die ich gut selber verbrauchen kann, kommt bei großen Anlagen gleich die Frage, ja, wie sieht es mit Wärmepumpe aus, E-Auto und ich will noch einen Speicher. Da muss man einfach individuell schauen, was möchte man denn machen. Die typische Frage ist, was ist denn sinnvoll? Das muss jeder selber wissen. Möchte die Umwelt möglichst stark entlasten, möchte sein eigenes Portemonnaie stark entlasten, ist diese Autarkie-Gedanke, diese Sicherheit das Thema und danach richtet sich dann. Mache ich die Anlage wirklich größer oder nur so groß, wie sie sein muss?
Also es hängt so ein bisschen auch von dem eigenen Bedarf oder Stromverbrauch ab, den ich letztendlich habe und damit decken kann. Und eben wie du sagtest, ob noch ein E-Auto oder ein Batteriespeicher dabei ist. Da kommen wir, glaube ich, später nochmal ein bisschen genauer zu im Zusammenhang auch mit diesem sogenannten Spitzenlastgesetz. Jetzt natürlich aus verbraucherzentralen Sicht noch eine ganz entscheidende Frage. Dann bin ich auf dem Weg, auf der Zielgeraden zu meiner PV-Anlage. Ja, wie gehe ich da weiter vor? Also ich habe verschiedene Angebote im Internet schon gesehen, gleich Komplettinstallation, Komplettpaket, PV-Anlage. Was ist davon zu halten oder was sind da noch für Schritte notwendig, damit ich da auch wirklich was Gutes bekomme, was auch zu mir passt?
Ja, also ich sage in meiner Beratung eigentlich grundsätzlich natürlich immer gesunder Menschenverstand. Das heißt, ich bin zwar dann trotzdem immer noch nicht vom Fach, wenn ich mich mit sowas beschäftige, aber ich sollte versuchen, es irgendwie nachvollziehen zu können. Das heißt, so ein Angebot sollte transparent sein und gerade was du gesagt hast, alles in einem, all inclusive, das kann irgendwie nichts sein, weil da ist das eine mit dem anderen verrechnet. Das heißt, ich sollte dann auch schauen, dass ich es verstehe und vor allem, dass mir auch der Installateur das erklärt. Und im regionalen Handwerk ist das einfach sehr gut, kriege ich, sag ich mal, eher maßgeschneidert das Ganze, dass da auch mal Wallbox dabei ist oder ein Speicher oder so, das ist okay, aber das ist dann optional und dann spreche ich das durch, auch Notstrom. Und wenn ich das halt als Komplettpaket bekomme und eine Woche Zusagefrist und sowas, dann kann ich eigentlich schon sagen, ja, Moment, stopp. Vor allem auch Vorauszahlung, Vorkasse und sowas, da würde ich immer die Finger von lassen und dann sagen, ja, erstmal nochmal ein zweites und ein drittes Angebot einholen.
Okay, Matthias, da ist bei dir sicher auch schon einiges aufgelaufen, oder?
Wir sehen das tatsächlich in unserer Beratung und da kann ich sagen, für die PV, also Photovoltaik, genauso wie für die Wärmepumpe, dass wir zum Teil sehr enttäuschende Angebote der Anbieter sehen. Die Angebote sind regelmäßig fast unvollständig. Also ich bin immer froh, wenn ich ein vollständiges, gutes Angebot finde. Die Verbraucher und Verbraucherinnen, die sich jetzt für eine Photovoltaik, aber auch für eine Wärmepumpe interessieren, sollten darauf schauen, dass sie ausreichende Angebote bekommen, davor in unsere niederschwellige Beratung gehen, die in alle Landkreise hier in Baden-Württemberg geboten wird, weil die Ergebnisse, die wir im letzten Jahr in einer Überprüfung von Angeboten gemacht haben, ist ernüchternd. Es fehlen oft wichtige Komponenten in der Planung von solchen strombasierten Anlagen. Ich kann einfach mit dem Angebot, das auch nicht genau erklärt, welche Produkte hier verbaut werden sollen. Also es sollte immer genau bezeichnet werden, welches Modul, mit welcher Leistung, welcher Hersteller, Wechselrichter genauso, auch Batteriespeicher sollten genau bezeichnet sein in ihrer Leistung, in ihrer Herstellung, auch in speziellen Dingen, die einfach wichtig sind, technische Dinge. Wenn ich schon Angebote sehe, wo nur draufsteht, PV-Anlage bestehend aus, was weiß ich, 20 Modulen, einem Wechselrichter und einem Speicher, die kann man eigentlich in die Tonne kicken.
Also die Informationen sollten ein bisschen genauer sein. Wie wichtig ist, dass das da auch, sag ich mal, ja, vor Ort eine Besichtigung stattfindet? Ich habe auch schon gehört von Firmen, die Drohnen vorbeischicken, die drüber fliegen, die schickt man dann per Post zurück oder man macht Fotos oder so. Also wie wichtig ist das, dass sich das auch wirklich ganz genau individuell angeschaut wird?
Also diese modernen Möglichkeiten sind durchaus wichtig und richtig. Da kann man schon im Vorhinein viel abklären. Dennoch würden wir sagen, dringend sich das von einem Handwerker angucken lassen. Und was ich in der letzten Zeit in der Beratung gesehen habe, wir haben ja diese großen Anbieter, nennen sich teilweise immer noch Start-ups, obwohl sie schon ein paar Jahre am Markt sind, die so Wohlfühlpakete schnüren, wo ich alles zusammen bekommen kann, von der Wallbox über die PV-Anlage, die Wärmepumpe und so weiter. Hier vorsichtig sein, diese super Wohlfühlangebote, die können sich sehr schnell als sehr dornenreich erweisen. Also hier das durchaus mit dem Handwerker vor Ort, mit den Fachleuten vor Ort abklären, anschauen lassen. Vor allem bei Bestandsgebäuden ist es sehr, sehr wichtig. Immer wieder sehen wir, dass die Kosten zum Zählerkasten, der bei Gebäuden aus der 50er, 60er, auch noch 70er Jahre nicht mehr ausreichend ist, dass der komplett erneuert werden muss oder wenigstens teilerneuert werden muss. Und da können auch noch einmal etliche 1000 Euro auf Verbraucher, Verbraucherinnen zukommen. Also hier noch einmal Werbung für eine ordentliche Beratung und durchaus die Handwerker, die zuständigen Unternehmen hier löchern und sich nicht mit irgendwelchen Pseudo-Angeboten abspeisen lassen, hier sehr sorgfältig arbeiten.
Und wahrscheinlich auch wichtig, dass man sich dann auch mehrere Angebote einholt, ne? Und nicht nur
korrekt
sich einfach eins geben lässt vom Erstbesten.
Das ist richtig. Vor allem ist es auch in dem Hinblick richtig, dass ich die Angebote ja auch vergleichen muss. Das heißt, wenn ich ein Angebot habe, wo pauschal steht einmal Photovoltaik und der nächste hat jede Klemme ausgepreist, das muss natürlich jetzt auch nicht sein, aber ich muss zumindest als Verbraucher, der jetzt mal, sage ich immer, keine Ahnung hat, da zumindest sagen können, der bietet mir die Module an, warum sind die teurer, die haben eine längere Garantie oder der Wechselrichter und so weiter, dass ich das auch ein bisschen nachprüfen kann und einfach sehen kann, okay, taucht das in irgendeinem Test auf oder wie auch immer. Und dann kann man ja auch immer nochmal nachfragen und sagen, ja, können Sie mir helfen bei den Angeboten? Ich bin da nicht so ganz sicher. Aber schwierig ist es natürlich, wenn ich so ein Wohlfühlangebot bekomme und da viele andere Dinge drin sind, da kann ich dann einfach auch nicht mehr differenzieren. Und es ist einfach, deswegen sage ich vorhin gesunder Menschenverstand, wenn ich was sehr Günstiges bekomme und das alles zu gut klingt, dann sollte ich mir eigentlich mal Gedanken machen, weil die Firmen müssen alle auch leben und irgendwo ist dann was aufgeschlagen oder an irgendeinem hapert es dann. Und gerade diese größeren Firmen, die auch deutschlandweit unterwegs sind, da sehen wir immer mehr, dass da der dritte Subunternehmer vor Ort ist. Und wenn hier einfach der Elektrohandwerker oder der Dachdecker oder wie auch immer seinen Elektriker oder Dachhandwerker als Suppler hat, das ist vollkommen in Ordnung. Aber das ist übersichtlich. Da hat man auch einfach einen Ansprechpartner im Fall von ja, Garantie.
Ganz kurzes Schlaglicht aus unserer Beratung. Erst vor kurzem Verbraucherin, hier war es eine Frau, die sich für eine Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage interessiert hat, die hat mir berichtet, es kam dann ein Berater vorbei, war aber ein Spezialist für die Wärmepumpe. Er konnte zum PV, zum Solarteil gar nicht viel sagen, hat aber dann trotzdem beide Anlagen verkauft und die Verbraucherin hat sich nachher wirklich verkauft gefühlt.
Genau, dass man da ein bisschen genauer hinschaut und sich tatsächlich auch Experten ins Haus holt und dann, wie du schon sagtest, Matthias und Felix, auch sich nochmal Rat sucht und das dann auch wirklich mit Expertenunterstützung vergleichen kann, was man dort geboten bekommt. Aber beim Thema Angebot fällt mir nur gerade ein, kann man das mal grob abschätzen, was kostet so eine PV-Anlage?
Also so aus der Erfahrung, wir haben jetzt so verschiedene Angebote einfach mal auch in einer Liste aufgefasst, dass wir mal einen Vergleich haben. Das variiert natürlich immer wieder, je nach Marktlage, was kosten Module. Auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel sind im Kreis Tübingen ja unterwegs, das ist ja schon eher auch von den Mieten und so weiter ein teureres Pflaster. Da kann es immer ein bisschen teurer werden, aber ich sage mal so, je größer die Anlagen werden, es war dahin noch so, dass sie günstiger sind, aber wenn ich mich jetzt mit einer 10-Kilowatt-Anlage, 8-Kilowatt-Anlage irgendwie den Gedanken schwanger gehe, dann bin ich irgendwo zwischen 1.200, 1.400 bis 500 Euro irgendwo für die PV-Anlage. Pro Kilowatt-Peak, wo alles dabei sein sollte, also Gerüst und so weiter. Was aber der Matthias ja vorhin schon gesagt hat, ist das Thema Zählerkasten. Also das heißt, das nehme ich persönlich immer aus der Rechnung raus, weil ich sage, wer eine Wärmepumpe installieren möchte, wer irgendwelche anderen größeren Installationen machen möchte, es gibt keinen Bestandsschutz auf Elektrik, muss man sowieso machen. Und das direkt der PV zuzuschlagen, das halte ich jetzt nicht für sinnvoll. Aber so in dem Preisbereich bewegt sich das.
Ja. Weil du sagtest, irgendwie der Preis pro
Kilowatt Peak.
Pro Kilowatt Peak. Was hat so eine Anlage auf einem Einfamilienhaus, dass ich mir das mal vorstellen kann?
Also wir haben ja meistens nicht die riesen Scheunendächer mit 300 Quadratmeter Fläche, deswegen, wenn wir mal so über 60 Quadratmeter Fläche reden, dann sind wir schon teilweise über 10 Kilowatt Peak. Mhm. Da geht es aber immer um zusammenhängende Fläche. Das heißt, wenn ich immer mal noch neben dem Dachfenster eine Fläche habe, deswegen ja individuelle Beratung, dass ja. Ich schaue, wie sinnvoll ist es, weil wenn ich einmal ein Gerüst stelle, das kostet immer das Gleiche, aber ich möchte ja möglichst viele Module installieren und auf verschiedenen Stellen vom Dach. Also deswegen so 5 Quadratmeter pro Kilowatt Peak könnte man rechnen. Ja, und dann passen auf die meisten Dächer. Also ich habe jetzt zum Beispiel vorhin ein Angebot gehabt. Das sind so 8 bis 10 Kilowatt Peak, je nach Angebot. Der eine kriegt mal mehr drauf als der andere.
Ja, dann hat man ungefähr mal eine Größenordnung, was man da einschätzen kann.
Ne? Gut, Verbraucheranlagen, das hat sich ja auch ausgeweitet, sind bis 30 Kilowatt Peak möglich. Früher war es so, dass wir bei 10 Kilowatt Peak eine Grenze hatten. Das ist aufgehoben. Ich stelle fest, dass die Verbraucher und Verbraucherinnen die letzten Jahre größere Anlagen gebaut haben. Aber in der Regel sind wir so in dem Bereich zwischen etwa 7 Kilowatt Peak bis 15 Kilowatt Peak. Die Anlagen, die jetzt so in die Richtung 20, 30 Kilowatt Peak gehen auf privaten Dächern, sind relativ selten.
Dann muss man natürlich auch noch dazu sagen, dass es ja in dem Bereich vermutlich immer noch Förderung gibt, ne?
Das hängt tatsächlich mehr von den Gemeinden ab. Also vom Land gab es zwar mal ein Förderprogramm, ist aber auch schon lange ausgelaufen. Wird aber auch immer wieder kommuniziert. Da hilft es übrigens nicht, eine KI zu fragen, weil die gibt dann manchmal falsche Antworten. Natürlich gibt es Förderungen, da muss man einfach nachfragen, bist du dir sicher? Aber hier ist es wirklich so, dass Tübingen zum Beispiel eine Förderung für eine Volldachbelegung oder für einen Norddachbonus gegeben hat. Eine andere Gemeinde bei uns gibt auch bis zu einem Betrag von 2000 Euro eine Förderung. Aber im meisten Fall ist die Einspeisevergütung, die vom Bund über das EEG gezahlt wird. Und dann gibt es keine weiteren Förderungen. Bei Steckersolar ist auch wieder Stadt- oder Gemeinde abhängig, dass es da teilweise einen Bonus gibt. Da ist es aber auch zum Beispiel nach sozialen Kriterien gerichtet, dass man sagt, okay, einkommensschwache Haushalte, die bekommen so einen Bonus und normale Haushalte, für die lohnt sich einfach die Investition und die Amortisation, die relativ schnell erreicht ist.
Jetzt hast du gerade schon ein Stichwort genannt, was uns, glaube ich, zu einem spannenden Thema bringt. Das ist die Einspeisevergütung. Und in dem Zusammenhang hatten wir ganz am Anfang mal gesagt, wie viel Leistung brauche ich denn mit meiner Anlage eigentlich auf dem Dach? Ne? Weil da hat sich ein bisschen was geändert, ein bisschen was getan. Man hört, das mit der Einspeisevergütung, das wäre nicht mehr so, man kriegt da gar nichts mehr für. Das können wir mal kurz klären, ob das wirklich so ist und wenn ja, wen das betrifft. Und das wirft ja die, finde ich, total spannende Frage auf, wie groß mache ich das Ding denn dann auf meinem Dach? Brauche ich noch eine Batterie? Welchen Verbrauch habe ich eigentlich? Weil da hat sich, glaube ich, ein bisschen was geändert an der Gemengelage, dass es sich dann für mich auch wirklich ja, gut anfühlt, rechnet, dass es auch passt zu mir.
Genau. Also vielleicht kann der Matthias da auch noch gleich was zu sagen. Vielleicht ich vorweg mit dem Technischen. Also ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube 70-80% aller PV-Anlagen bekommen heute einen Speicher dazu, weil einfach meiner Erfahrung, meinem Gefühl nach die Autarkie so der größte Treiber ist, dass ich sage, ich mache mich unabhängig von Preissteigerungen. Es wird kalkulierbar auch bei den ganzen Baupreisen, Kaufpreisen, so dass ich da einfach ja eine Größe habe, mit der ich rechnen kann. Und dann ist natürlich immer so die Sache, wenn ich halt an einem Fernwärmenetz hänge oder eine Heizung gerade erst vor ein paar Jahren getauscht habe, dass dann ich vielleicht eine kleinere Anlage mache. Aber wenn ich zum Beispiel mit einer Wärmepumpe liebäugle oder bei der E-Mobilität, dass ich dann einfach sage, okay, ich mache es ein wenig größer, weil da muss man einfach auseinanderhalten. Jetzt auch, wie gesagt, Matthias sagt noch was zu dem Rechtlichen, dass ich zwar, wenn ich mehr Leistung installiere, auch mehr Ertrag bekomme, mit dem ich dann vielleicht weniger anfangen kann. Es mir aber auch immer um Leistung geht, die mir zu einer gewissen Zeit zur Verfügung stellt. Also gerade bei Wärmepumpe wird der Strom hauptsächlich im Winter gebraucht, während ich im Sommer am meisten erzeuge mit einer PV-Anlage. Das heißt, wenn ich hier eine größere Spitzenleistung, die ich im Sommer reiche, einbaue, dann habe ich im Winter auch eine höhere Leistung, was zu höheren Erträgen führt und so weiter und so fort. Und was mich dann zu der Frage bringt, wo ist sozusagen der Break-Even-Point für, baue ich es noch einen Ticken größer, mache ich noch ein paar Module mehr oder bleibe ich lieber kleiner? Ja, wie der Matthias schon gesagt hat, die Grenzen sind da eigentlich rechtlich gefallen, sondern das ist wirklich eine technische Sache.
Und ich fürchte, wie bei so vielen Dingen, es kommt drauf an, oder?
Richtig, schöner Satz.
Gut, Matthias, vielleicht könntest du uns gerade die Geschichte noch rechtlich eben so ein bisschen erläutern, was ist da passiert und zu welchen Veränderungen jetzt, also ich sag mal, früher hatten vielleicht Leute die Absicht, sich eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen mit möglichst viel Leistung, um voll einzuspeisen und dann auch von der Einspeisevergütung zu profitieren. Das ist jetzt nicht mehr ganz so, weil sich da gesetzlich was getan hat.
Ja, das ist ein längerer Prozess. Wir heben hier zwar auf das neue sogenannte Spitzenlastgesetz jetzt ab, aber wer sich erinnert, vor 20, 30 Jahren, als die PV-Technik eingeführt worden ist, da gab es nur Volleinspeiseanlagen. Meistens mit einer vollen Südausrichtung, da sind wir ja schon lange dabei weg. Und schon vor etwa 10 Jahren hat sich letztlich, und das ist, glaube ich, heute auch die Hauptanlagetechnik, zunächst mal der Stromverbrauch im Haushalt selber und nur der Überschuss, der dann eingespeist wird, also die Überschuss-Einspeiseanlage ja eigentlich durchgesetzt. Ich kenne heute kaum mehr einen Verbraucher, Verbraucherin, die jetzt als Neuanlage eine Volleinspeiseanlage baut. Und dieser Prozess, der wird jetzt noch einmal intensiviert und wird sich verstärkt fortsetzen durch diese Novellierung, die wir jetzt Spitzenlastgesetz nennen. Aber in den Gesetzen, so also EnWG und das EEG, also das Erneuerbare Energiengesetz, die sind jetzt hier zum 25. Februar diesen Jahres ja neu sozusagen aufgebaut worden und bringen jetzt einen ganz, ganz neuen Fokus, vor allem für die Verbraucher, die jetzt Anlagen bauen oder die seit dem 25. Februar Anlagen ans Netz bringen, die müssen sich mit diesen neuen Vorgaben auseinandersetzen. Der Hintergrund ist der, dass der Gesetzgeber schon seit einiger Zeit festgestellt hat, dass der massive Ausbau von PV-Anlagen zu negativen Entwicklungen im Netz gesorgt hat. Ist zum Beispiel feststellbar, dass, und zwar massiv feststellbar, dass die sogenannten Redispatch-Maßnahmen, also sind alles Maßnahmen, um in sonnenreichen Tagen das Netz stabil zu halten, wenn also unheimlich viel PV-Strom, vielleicht haben wir dann auch noch ein bisschen Wind, dann kommt auch noch Windstrom dazu, dieses Netz stabil zu halten und auszugleichen, und diese Kosten, die werden eins zu eins umgelegt auf die Verbraucher und Verbraucherinnen, aber auch auf die anderen Letztverbraucher in unserem System, und zwar in den Netzentgelten. Die Netzentgelte sind die letzten Jahre immer teurer geworden, und es war klar, dass man hier was tun muss. Und dann kam noch was anderes dazu. In diesen Zeiten, wo wir einen sehr hohen Anfall von erneuerbaren Energien haben, hat es jetzt immer mehr zu negativen Strompreisen geführt. Und ich habe hier mal ein bisschen aufgedröselt. Noch im Jahr 2023 sind wir mit 399 Stunden mit negativen Strompreisen konfrontiert gewesen. 2024 waren das schon 457 Stunden, und in diesem Jahr, Stand Juni, sind wir schon bei 389 Stunden. Wenn man das hochrechnet, das machen manche Experten, die rechnen das jetzt schon hoch und sagen, dann kommen wir auf 780 Stunden, wo es negative Strompreise gibt. Und was bedeutet es? Negative Strompreise heißt einfach, der Strom muss ja irgendwie verkauft werden, aber es kann nichts mehr, keine Gewinne mehr erzielt werden, und das wird dann einfach auf alle Letztverbraucher, auf alle Verbraucher und Verbraucherinnen umgelegt in den Netzentgelten, und ist wahnsinnig teuer, und da musste und muss der Gesetzgeber natürlich gegensteuern.
Und das passiert dann, wenn zu viel Strom einfach da ist sozusagen?
Ja, also technisch kann man einfach sagen, wir haben ein Netz, was aus Angebot und Nachfrage besteht, das heißt, es muss zu jeder Sekunde im Stromnetz die Waage zwischen Stromabnahme und Stromerzeugung herrschen. Ansonsten habe ich eben eine Über- oder eine Unterspannung. Und das wird in einer Netzfrequenz ausgedrückt. Und mit diesen Redispatch-Maßnahmen sorge ich dafür, eben als Steuerungsinstrument, dass ich sage, okay, ich zahle jemandem Geld dafür, dass er sein Kraftwerk auslässt oder ausschaltet oder eben auch spezielle Verbraucher anschaltet. Ja, da kriege ich also für den Stromverbrauch Geld. Das ist aber nur bei sehr großen Verbrauchern das Thema. Und das ist natürlich in der Zeit gemacht worden, wo ich sage, okay, das passiert mal. Und jetzt haben wir gerade durch die Windkraft halt sehr große Spitzen auch immer wieder, die hier weggeregelt werden müssen, damit ich eben zu jeder Zeit meinen Wasserkocher und meinen Backofen, meinen Staubsauger anmachen kann und es eben nicht dunkel wird. Und diese Kosten, das ist das, was der Matthias gesagt hat, die steigen halt gerade sehr stark an, belasten uns alle. Und es ist aber notwendig, dieses Netz zu stabilisieren. Deswegen begeben wir uns da einfach in eine neue Welt, weil wir in eine Welt kommen, wo eben nicht einzelne Kraftwerke viel erzeugen, sondern viele kleinere viel erzeugen. Und das eben auch gerade bei den Privaten, natürlich auch bei den Unternehmern, die dann ins Netz einspeisen, sehr lokal, und wir dann diese Schwankungen bekommen.
Okay, und das ist also sozusagen ja ein Umbau, eine Weiterentwicklung der Netze sozusagen. Und da hat der Gesetzgeber sich jetzt ein paar Maßnahmen überlegt, um das zu regeln, sage ich mal. Was bedeutet das jetzt, vielleicht kannst du das nochmal sagen, Matthias, ganz konkret für Verbraucherinnen und Verbraucher, die jetzt eine Photovoltaikanlage sich installieren?
Klar, die Leute, die jetzt eine Solaranlage haben oder sich eine Solaranlage bauen wollen, die sehen jetzt erst einmal diese neuen Regulierungen, und die sehen zum Teil ja durchaus weitere Beschränkungen vor. Wir haben das auch schon in früheren Jahren gesehen, dass Leistungsspitzen abgeregelt worden sind. Und genau über dieses Modell sind verschiedene Maßnahmen, die dieses Gesetz treibt. Und es geht im Grunde genommen das Ziel ist die sogenannte Netzstabilität. Wir müssen schauen, dass das Netz uns nicht, wie vor kurzem in Spanien, sozusagen aus den Fingern gleitet und wir das nicht mehr steuern können. Deshalb müssen die Stromspitzen abgebaut werden oder verlagert werden. Und das heißt einfach, der Gesetzgeber versucht jetzt hier eine neue und eine größere Flexibilität in den Markt zu bringen. Das können wir mit diesen alten Anlagen mit reiner Südausrichtung nicht mehr hinbekommen. Das bekommen wir auch nicht mit Anlagen hin, die wir jetzt einfach auf die Dächer in einer anderen Windrichtung verbauen, sondern wir brauchen jetzt tatsächlich mehr Technik. Das heißt also, mit dieser Gesetzesnovelle geht einher der verstärkte Ausbau von intelligenten Zählern, also allgemein Smart Meter genannt. Es kann mehr reguliert werden. Ja, die ganze Sache wird technischer, flexibler, für Verbraucher und Verbraucherinnen undurchschaubarer natürlich, weil es einfach Fragen sind, wo ich Beratung brauche, wo ich tatsächlich mich auch kundig machen muss. Und das gilt vor allem jetzt für Verbraucher, die eine neue Anlage bauen wollen, beziehungsweise für alle Anlagen, die ab dem 25. Februar ins Netz gehen. Die Bestandsanlagen sind weniger betroffen, nehmen wir vielleicht mal dann nachher oder später auf. Aber vielleicht noch mal ganz kurz 4 Punkte, die ganz wichtig sind. Ich kann keine PV-Anlage mehr ohne ein intelligentes Messsystem und eine Steuerbox an den Start bringen. Es wird in Zukunft keine Einspeisevergütung mehr geben bei negativen Strompreisen. Und was wichtig ist, und das hat, glaube ich, auch viele Verbraucher und Verbraucherinnen jetzt verblüfft, wenn ich nicht steuern kann oder wenn meine Anlage nicht steuern kann, dann unterliege ich einer Absenkung der Einspeiseleistung auf 60%. Das heißt also, es werden die Spitzen gekappt. Ich habe hier weniger Einkommen sozusagen. Ich kann hier weniger erzielen. Aber es gibt eine Kompensationsregel. Das ist sozusagen der 4. Punkt. Die Kompensationsregel sagt, in Tagen oder Stunden, wo negative Strompreise gelten und die Anlage abgeregelt ist, die sind mir nicht verloren, sondern wir wissen ja alle, die EEG-Umlage wird mir ja 20 Jahre ab Netzanschluss gewährt. Diese Stunden, die da ausfallen, die werden dann am Schluss an die 20 Jahre rangeklebt sozusagen und die Anlage läuft weiter. Ich habe keine großen Rentabilitätsnachteile, ich habe nur verschobene Rentabilität, die in die Zukunft verschoben wird.
Na, verständlich, aber hört sich für mich dann auch mal so mächtig kompliziert an. Ich würde das mal irgendwie interessieren, so von der technischen Seite, was das bedeutet. Also, weil, wenn ich das jetzt rekapituliere, dann hat sich was verändert und das sollte ich bei der Planung meiner Solaranlage, meiner PV-Anlage vermutlich berücksichtigen, damit ich da nicht irgendwie gedanklich vielleicht in so eine Falle laufe und denke, ja, wenn ich zu viel habe, kriege ich ja ein bisschen Geld. Nee, so ist nicht mehr. Und das kann ich aber, das deutete sich bei dem, was Matthias gesagt hat, ja auch schon an, technisch auch so ein bisschen ja, auffangen, lösen.
Genau.
Und auch mit dem Blick auf mein Stromverbrauchsverhalten sozusagen.
Ja, das ist richtig. Wie gesagt, wir begeben uns da in eine neue Welt und das muss halt jedem, der eine PV-Anlage baut oder der sie bauen muss, eben bewusst sein an der Stelle, dass die Regelungen, die vor vielen Jahren gegolten haben, eben für diejenigen gelten, die schon Anlagen haben und wir jetzt hier in zum Beispiel diese 60%-Regelungen reinkommen, was aber zum Beispiel in der Realität jetzt aktuell bedeutet, jeder, der einen Eigenverbrauch hat, vor allem haben wir gesagt, ein Speicher ist oftmals dabei, bedeutet, dass immer irgendwo ein Eigenverbrauch da ist. Diese Abregelung, die jetzt pauschal gemacht wird, ist nur bei, also die bezieht sich immer auf die installierte Leistung, die ist ja nur als Peakleistung immer nur wenige Tage im Jahr wirklich vorhanden. Und wenn ich dann noch einen Eigenverbrauch habe, dann wird mir da gar nicht so viel abgeregelt. Das heißt, den Rest vom Jahr kann ich eigentlich meinen Strom weiter erzeugen. Das heißt, es geht immer nur um das, was ins Netz geht. Und wie vorhin schon gesagt, viele setzen den Fokus hauptsächlich auf Autarkie. Deswegen ist das jetzt mal gar nicht so ein großer Nachteil. Aber wie gesagt, diese neue Welt, in der wir uns bewegen, die ist auch noch nicht vollständig umgesetzt. Also wir können es als Transformation jetzt sehen. Und durch diese Smart Meter, durch diese Anreize zu sagen, okay, du darfst nicht mehr alles einspeisen, was du hast, was mal von vor 20 Jahren kam, wo wir keine großen erneuerbaren Energien im Netz haben, jetzt haben wir 60%. Da braucht es eben einen Anreiz, damit jeder sozusagen sichere Stromversorgung hat. Und wer jetzt einen Speicher hat oder wer noch keinen hat, der wird hier halt angereizt, mach dir einen Gedanken über einen Batteriespeicher. Mach dir vielleicht Gedanken darüber, dass der auch ein bisschen größer ist als der Nachtverbrauch. Passt vom Markt her, die Preise sind ein bisschen günstiger geworden. Man kann jetzt so reden, über die letzten 5 Jahre haben sich die Preise da beim Speicher halbiert beispielsweise. Aber das macht dann auch viel mehr Sinn, eben zu sagen, ich schaue danach, nicht nur kriege ich Module, kriege ich einen Wechselrichter, kriege ich einen Speicher, sondern habe ich ein Management. Also viele Speicher, sobald die Leistung bekommen, also sobald was übrig ist, laden die. Wenn ich aber ein Management habe, dann kann das Management erkennen, ah ja, heute wird ein sonniger Tag, ich lade den Speicher wirklich zu dieser Spitzenzeit, damit ich möglichst viel Strom einspeisen kann, der überflüssig ist und die Spitze, die mir abgeriegelt wird, die geht halt in meinen Speicher. Und Matthias hat vorhin schon gesagt, es gibt ja viele Punkte, die da in diesem Gesetz auch geregelt sind, im Energiewirtschaftsgesetz, wo dann eben auch ermöglicht wird, dass ich Strom vielleicht in der Zukunft auch in der Nacht einspeisen kann. Funktioniert auch nur mit einem Batteriespeicher. Das heißt, da wird einfach, wenn die Voraussetzungen jetzt ein bisschen umgewürfelt, dass ich eben sage, okay, Eigenverbrauch, ja, und diese Smart Meter bedeuten ja nicht nur, dass geregelt werden kann zu negativen Strompreisen und dann ich verliere was, es geht was weg, sondern ich habe ja auch die Möglichkeit, von einem flexiblen Stromtarif zu profitieren. Und habe ich dann steuerbare Verbraucher, Lasten, Wärmepumpen, Speicher, E-Auto, dann kann ich auch bewusst sagen, okay, lade ich zu einer gewissen Zeit, ich speise es zu einer gewissen Zeit ein, wo die Preise günstig sind und so weiter. Und im Großen und Ganzen soll das am Ende dieser Transformation dazu führen, dass jeder, auch die, die keine PV-Anlage bauen können oder haben oder sich leisten können, eben nicht unbedingt im Nachteil sind dadurch, dass die Strompreise steigen, weil ich irgendwas abregeln muss. Aber das ist halt einfach ein Prozess, wo wir jetzt am Anfang stehen und wo jetzt eine Einschränkung natürlich negativ wahrgenommen wird, aber die für uns alle einfach notwendig ist, damit es weiter gut funktioniert und damit die Energiewende auch von den 60% Richtung 100% sauber weiterlaufen kann.
Was du jetzt beschrieben hast, das waren schon, ich weiß nicht, ob es die Regel ist, aber recht komplexe Systeme, ne, mit, gut, Smart Meter ist dann Pflicht, aber dann eben die Wärmepumpe, vielleicht das E-Auto doch dabei und so weiter. Bedeutet das denn gleichermaßen für Menschen, die vielleicht ein einfaches System haben, also einfach nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach zum Eigenverbrauch, aber kein E-Auto in Sicht, keine Wärmepumpe möglich, sage ich mal, für die bedeutet das dann einfach ein bisschen weniger Leistung oder wie lässt sich das übersetzen, sage ich mal, auf diese Verhältnisse?
Ja, das ist so wie mit den intelligenten Stromtarifen, wo man sagt, ah, da hat man so einen großen Vorteil, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, aber wenn ich wenig steuerbare Leistung habe, irgendwann Spülmaschine, Waschmaschine, Kühlschrank werde ich nicht ausschalten, dann habe ich halt die Möglichkeit über mein Nutzerverhalten einfach zu sagen, ich schaue einfach auf die App, hat ja heute fast jedes System, und versuche meine Verbräuche dahingehend zu verlagern, gerade in diese Spitzenzeiten. Ich werde es nicht ganz vermeiden können, ne? Deswegen ist es einfach auch so, dass wir jetzt in der ersten Zeit, auch wenn ein Smart Meter da ist, da auch Abregelung sehen werden. Da werden wir auch einen Verlust dann bei diesen Anlagen, die keinen Speicher oder sonst was haben, sehen. Aber langfristig soll das ja dazu führen, und Matthias hat vorhin die Negativstunden gesagt, das ist ja keine Exponentialkurve, die sich da ergibt. Ja? Irgendwann haben wir ja diese, durch diese Steuerung, durch diese verschiedenen Lasten auch in größeren Systemen bei Unternehmen, die immer 200, 300, 400, 500 Kilowatt haben und auch so große Speicher, sehen wir, dass sich das Netz mehr stabilisiert, dass die negativen Strompreise nicht mehr zunehmen. Und dann werden auch die Zeiten, wo diese Anlagen, die halt nicht über steuerbare Lasten verfügen, werden dann auch nicht mehr so stark abgeregelt, weil man natürlich so viel Energie wie möglich haben will.
Und Batteriespeicher wäre dann ja auch noch eine Option, sage ich mal, wenn man sonst nichts steuern kann.
Genau, und das ist eben auch das mit diesem, wir bewegen uns in ein neues System. Jeder, der halt keinen Batteriespeicher hat, kann sich dann in dem Sinne damit beschäftigen. Nicht, ich habe jetzt eine zusätzliche Investition, sondern ja, ich muss natürlich ein Geld dafür ausgeben, aber ich habe eben auch eine neue Möglichkeit, weil ich den Strom für mich selber nutzen kann und notfalls eben über Kapazitäten auch noch zu einer späteren Zeit wieder ins Netz reinspeisen kann. Macht es in der Beratung nicht leichter zu sagen, wie groß macht man das System, aber glücklicherweise kann man Batteriespeicher sehr flexibel auch erweitern.
Ja gut, man muss sagen, das ist einfach eine Ansage jetzt auch vom Gesetzgeber, der hier neben dieser Netzstabilisierung natürlich auch wünscht, alternative Nutzung von überflüssigem Strom verstärkt umzusetzen. Und da ist natürlich eine Möglichkeit schon der stationäre Batteriespeicher, ob der jetzt ein Einzelspeicher im Haushalt ist oder ob es gemeinsame Speicher gibt von mehreren Verbrauchern zusammen, was vielleicht sogar sinnvoller wäre wie die vielen Einzelspeichern im Keller, wollen wir jetzt hier nicht diskutieren, aber auch andere Möglichkeiten gibt es noch, die elektrische Warmwassererzeugung, die E-Mobilität wäre eine Möglichkeit und so weiter. Das soll hier, und das ist die gesetzgeberische Aussage, das soll jetzt hier angeteasert werden. Ob das letztendlich gut ist für die Verbraucher und Verbraucherinnen, ist einmal die zweite Frage. Klar ist uns jetzt in diesem Umsteuern mit diesem Spitzengesetz, wird es natürlich nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer geben. Das ist ganz klar und die Verbraucher und Verbraucherinnen müssen sich wohl, also so sehe ich es, damit auseinandersetzen, dass ihre Vergütungen zum Teil zurückgehen. Aber diejenigen, die jetzt neu in eine Anlage investieren wollen, auch vielleicht investieren müssen, weil sie vielleicht ein E-Fahrzeug anschaffen wollen, weil sie an die Wärmepumpe denken, die müssen jetzt ganz klar diese alternativen Nutzungen in den Vordergrund stellen Und das ist vielleicht eine dieser wichtigen Botschaften hier, dass wir uns mit der Frage hier auseinandersetzen müssen, nicht nur Strom zu erzeugen, sondern den Strom in unseren Haushalten, auch in Mehrfamilienhaushalten, intelligent zu verteilen.
Okay, jetzt haben wir das Ganze hauptsächlich aus der Sicht der Neukunden sozusagen besprochen. Können wir das nochmal aufdröseln, wie denn sich diese Regelung oder ob sie sich überhaupt auf Bestandskunden auswirkt?
Also die Bestandsanlagen, die sind in dieser Regelung auch mit bedacht. Da gilt es, so habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, Bestandsschutz. Das heißt, wenn ich eine Vergütung bekomme, dann ändert die sich in der Höhe nicht. Aber die Problematik ist ja genauso da. Das heißt, ob ich jetzt eine Neuanlage da habe und Strom erzeuge, jetzt in 25 oder in 26 ist Bestandsanlage bei einer Neuanlage genau gleich. Deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, okay, du hast keine Pflicht dazu, als Bestandsanlage dich regeln zu lassen. Wenn du das aber freiwillig tust, dann bekommst du auch eine höhere Vergütung. Matthias, korrigier mich, 0,6 Cent
pro Kilowattstunde.
Genau, die kann es mehr geben auf die reguläre Vergütung, einfach aus dem Grund, dass man sagt, okay, du bist eben auch abregelbar. Hat einfach den Hintergrund, dass die Anlagen, wie gesagt, ans Netz geschlossen wurden, alle einspeisen durften. Es gab mal eine Zeit, wo ich nur 70% einspeisen durfte, wenn ich keine Regelung habe. Aber man muss einfach sehen, jedes Großkraftwerk kann ich regeln, kann sagen, jetzt ist zu viel. Diese ganzen kleinen PV-Anlagen nicht. Und deswegen ist es dem Gesetzgeber da auch das wert, sozusagen mehr Einspeisevergütung für die Kilowattstunden, die wir ja brauchen, zu geben und zu sagen, dafür bist du aber steuerbar, kannst tendenziell auch entsprechend vom Netz genommen werden.
In dem Zusammenhang war insgesamt auch nochmal die Rede oder man hörte davon oder es besteht die Sorge, dass es auch zu einer Negativvergütung kommen kann. Also dass Verbraucherinnen und Verbraucher quasi in Anführungszeichen, sag ich mal, für das Einspeisen noch zur Kasse gebeten werden. Was ist da dran?
Die Diskussionen gibt es immer wieder. Es geht letztlich zurück auf die sogenannte Wachstumsinitiative der alten Ampelregierung aus dem letzten Jahr. Aber noch einmal, das ist vom Tisch. Die neuen Regelungen seit dem 25.02. oder Februar 2025 sieht keine Strafzahlungen vor, sondern nur bei negativen Strompreisen gibt es keine Vergütung, also null. Wie gesagt, mit der Kompensation später wird es dann wieder aufgeholt und zurückgeholt. Wichtig wäre vielleicht hier noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Regelungen für Bestandsanlagen äußerst kompliziert sind. Es wäre, glaube ich, jetzt falsch, das hier auszubreiten. Hier sollte sich jeder, der an seiner Anlage etwas verändern möchte, sollte sich hier vorher kundig machen, ob er überhaupt etwas verändern muss. Wenn er nämlich nach dieser alten 70%-Regelung schon bemessen wird, muss er eigentlich gar nichts machen. Aber es gibt auch noch Anlagen, die das nicht haben. Und hier, ich sage immer, zu prüfen natürlich, kann die Anlage auf diese neue Technologie hin umgebaut werden. Wir haben zurzeit in der Beratung immer wieder Anfragen, wo es darum geht, dass die Deckelung nach neuem Recht auf 60% der möglichen Leistung nicht gewollt wird. Aber man muss sie hinnehmen, weil zum Beispiel kein intelligenter Zähler verbaubar ist. Und bei Bestandsanlagen haben wir hier noch größere Probleme. Ist es überhaupt technisch dann möglich, die Anlage so mal flach gesagt aufzupimpen, damit sie dann auch nach dem neuen Recht dann auch laufen kann. Das sind die großen Anforderungen an unsere Techniker. Das betrifft mich als Jurist weniger, aber den Felix. Ja, wir müssen jetzt einfach, glaube ich, auch sehen, wie sich die weitere Entwicklung zeigt, ob es überhaupt ausreicht, was der Gesetzgeber jetzt geregelt hat.
Ja, okay, bis hierhin mal vielen Dank. Das ist sehr komplex, finde ich, aber macht doch ein bisschen Spaß, gleichermaßen da einzusteigen. Und ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Felix, vielen Dank.
Sehr gerne.
Matthias, auch dir vielen Dank. Und ja, wir werden alle Informationen zum Thema Photovoltaik, die bei uns auf der Webseite sind, wo wir noch andere Podcast-Folgen haben, wo es unabhängige Energieberatung gibt. Das werden wir alles verlinken auf unserer Webseite www.vz-bw.de/podcast und in den Shownotes dieser Folge. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, dann hören Sie das nächste Mal gerne wieder rein. Lassen Sie eine Bewertung da, schreiben Sie uns eine E-Mail an online@vz-bw.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.